Dieser Podcast wird unterstützt von Lookout, der neuen Medienmarke der WKÖ.
Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Immer wieder hört man, wer die Regeln der Börse durchschaut, kann dort seine Gegenspielerinnen ausschalten und ungeheuer reich werden. Aber ist das wirklich so? Dieser Frage widmet sich unter anderem die Spieltheorie. Wir schauen uns heute an, was wir als Anlegerinnen von der Spieltheorie lernen können und wo die Vorstellung von der Börse als Spiel mit strengen Regeln an ihre Grenzen stößt. Dazu ist heute Stefan Vinzenz bei mir im Studio. Er ist Mitarbeiter am Institut für strategische Kapitalmarktforschung der WU Wien und Quantitative Researcher bei der ZZ Vermögensverwaltung. Hallo Stefan.
Hallo Michael.
Bevor wir uns aber auf das Spielfeld der Börse begeben, abonniert uns noch schnell auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Dann seid ihr garantiert die Ersten, die eine neue Folge zu hören bekommen. Stefan, kannst du uns zu Beginn einmal ganz kurz in ein paar Sätzen zusammenfassen, was ist eigentlich Spieltheorie?
Also zuerst mal danke für die Einladung. Was ist die Spieltheorie eigentlich? Also grundsätzlich ist eine mathematische Theorie, in der Entscheidungssituationen modelliert werden und dabei interagieren immer mehrere Beteiligte miteinander. Und im Kern beschäftigt sich die Spieltheorie vor allem auch mit der Analyse von Entscheidungen unter Unsicherheit und Konflikt.
Wenn man das Thema Spielen, das ja im Begriff Spieltheorie steckt, in Zusammenhang mit dem Investieren etwa an der Börse bringt, dann denken sicher viele zunächst ans Glücksspiel oder an die berühmte Casino-Mentalität. Das ist jetzt aber wahrscheinlich nicht die Sichtweise der Spieltheoretiker auf das Thema, nehme ich an.
Ja, ganz genau, das stimmt. Ja. Also beim Glücksspiel dreht sich es wahrscheinlich hauptsächlich auch um den Zufall, wenn man jetzt mal ans Casino denkt zum Beispiel. An der Börse ist das wesentlich komplexer und es gibt komplexe Interaktionen zwischen ganz vielen unterschiedlichen Akteuren, die vielleicht unterschiedliche Interessen haben. Und zum Schluss hängt das Ergebnis nicht nur vom Zufall ab, sondern sozusagen einfach von dem, was das Kollektiv entscheidet, beziehungsweise was unterschiedliche Gruppen von Investoren vielleicht oder sonstige Teilnehmer für Entscheidungen treffen. Deswegen ist das, würde ich sagen, wesentlich komplexer, weil eben ganz viele Einschätzungen zu unterschiedlichen Handlungen von diesen Marktteilnehmern benötigt. Und eben diese spieltheoretischen Modelle sollen zum Teil dazu beisteuern oder helfen, das Verhalten von eben diesen Akteuren und die entsprechenden Marktdynamiken besser zu verstehen. Aber sozusagen, es spielen wesentlich mehr Faktoren eine Rolle, wie eben unterschiedliches strategisches Denken, Wettbewerb, Risikobereitschaft und so weiter, die sich sehr stark unterscheiden können. Deswegen ist es auf jeden Fall wesentlich komplexer als bei einem Glücksspiel, wo es eher der Zufall macht.
Machen wir das Ganze vielleicht einmal an einem Beispiel fest. Wenn ich jetzt an eine Wette mit einem Freund denke, wir haben ein Fußballspiel, wir wetten beide auf den Ausgang dieses Spiels. Ich sage, Mannschaft A gewinnt, mein Freund sagt, Mannschaft B gewinnt. Wir wetten beide 20 Euro. Am Ende gewinnt eine Mannschaft, ich bin 20 Euro ärmer, mein Freund ist 20 Euro reicher. Am Ende sind die 40 Euro aber gleich. Also es ist gewissermaßen ein Nullsummenspiel. Die Börse funktioniert jetzt aber anders, weil ihre Werte auf lange Sicht insgesamt wachsen und nicht gleich bleiben. Das heißt, es ist jetzt kein Nullsummenspiel wie bei der Fußballwette. Das heißt, auch die Rolle von Gewinnern und Verlierern ist ein bisschen anders verteilt. Gibt es da andere Spiele, mit denen sich die Börse besser vergleichen lässt?
Das stimmt auf jeden Fall mal, dass es langfristig kein Nullsummenspiel ist. Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren, aber auch sozusagen von Spekulation und Investieren. Weil grundsätzlich, wenn man jetzt sehr kurzfristig spekuliert, ist das in der Regel schon ein Nullsummenspiel tatsächlich, weil eben sozusagen, wie du auch schon richtig gesagt hast, also langfristig erwirtschaften die zugrunde liegenden Unternehmen gewisse Erträge und die teilen sie dann mit den Aktionären. Das heißt, langfristig ist das auf jeden Fall sozusagen mit einem positiven Trend besehen. Kurzfristig, wenn man jetzt nur spekuliert, ist das schon eher ein Nullsummenspiel. Das heißt, wenn ich jetzt über einen Trade über einen Tag machen will oder so, dann ergibt sich das mehr als Spekulation. In der Spieltheorie unterscheidet man da vielleicht zum gewissen Teil von einem One-Shot-Game, also wo ich sozusagen heute alles mehr oder weniger auf eine Karte setze und eine Spekulation mache, zu vielleicht etwas längerfristigem, wo man vielleicht eher in Richtung iterative Spiele denken muss, sozusagen, weil ich vielleicht zu wiederholten Zeitpunkten wieder erneut Entscheidungen treffen muss. Deswegen hat das ein bisschen eine Unterscheidung vielleicht in der Hinsicht zu einem Nullsummenspiel.
Wenn ich das also für mich zusammenfasse, dann klingt das so, als wäre Daytrading tatsächlich ein bisschen so, als würde ich eine Münze werfen. Also entweder es klappt oder es klappt nicht. Aber langfristiges Investment hat dann eher was von Schach, wo ich bei jedem Zug auch immer schon die nächsten Züge von mir selbst und von meiner Gegnerin antizipieren muss. Stefan, schauen wir jetzt einen Schritt weiter. Worauf legen Spieltheoretikerinnen dann den Fokus, wenn sie zum Beispiel auf unser Agieren an der Börse schauen?
Also ich glaube, grundsätzlich gibt es mal gewisse Grundannahmen, die man über Akteure an der Börse, vor allem die Spieltheorie, trifft. Und sozusagen sehr oft wird als Grundannahme der Homo economicus verwendet, der zum Beispiel dem Rationalität unterstellt wird, aber vielleicht auch andere Eigenschaften wie sozusagen Nutzenmaximierung, dass der komplett frei von Emotionen ist und auch in der Aufnahme zum Beispiel von Informationen keine Fehler macht. Das heißt, wenn man sich das jetzt so anschauen will, um zurückzukommen zu deiner Frage, worauf die Spieltheoretiker einen Fokus legen, es geht darum, sozusagen, wie viele von diesen Annahmen werden tatsächlich getroffen und wie viele nicht. Und ich glaube, sozusagen, in der Praxis unterscheidet sich das sehr oft von den Grundannahmen des Homo economicus, weil es einige Beweise gibt, dass viele von diesen Grundannahmen tatsächlich nicht zutreffen und dadurch mehr oder weniger neue resultierende Theorien aufgetaucht sind, zu denen wir vielleicht später noch kommen.
Ich würde also sagen, die Spieltheorie zeichnet ein Bild von Menschen, der an der Börse handelt und agiert, das es so in der Realität wahrscheinlich gar nicht gibt.
Ja, ganz genau.
Aber man versucht, sich mit diesem Modell gewissermaßen zu behelfen, um zu verstehen, was dort passiert.
Genau, es ist einfach mal eine Grundannahme, sozusagen ein Grundmodell, von dem man sich dann sozusagen weiterarbeiten kann und dann neue Annahmen oder gewisse Annahmen sozusagen nochmal verändert. Vielleicht kommen wir noch dazu, also sozusagen vor allem diese Rationalität, die ist oft nicht gegeben, weil es vielleicht in unterschiedlichen Marktphasen unterschiedliche Art und Weise von psychologischen Faktoren gibt, die dann tatsächlich beeinflusst sind. Und zum Beispiel gibt es da eine ganz bekannte Theorie, die Prospect-Theorie oder wird auch neue Erwartungstheorie genannt, die sozusagen sich mit Entscheidungsfindungen beschäftigt, wo die Rationalität zum Beispiel durch kognitive Verzerrungen ersetzt wird.
Da kommen wir dann sicher später noch drauf zu sprechen. Bleiben wir noch ganz kurz bei der, sagen wir mal, klassischen Spieltheorie. Man kann also sagen, wir beschäftigen uns sehr viel mit Unternehmensdaten und Aktienkursen und glauben, auf der Basis richtige Entscheidungen zu treffen. Aber die Spieltheorie dreht dann den Spieß um und versucht eher darauf zu schauen, wie andere handeln könnten, um auf Basis dessen meine Entscheidung zu treffen.
Ja, genau, das ist komplett richtig. Also wenn man sich jetzt mal eine traditionelle Finanzanalyse anschaut, da ist da eher dann der Fokus sozusagen auf vielleicht interne oder externe Daten, ja, welche Modelle man selber vielleicht in der eigenen Firma oder so selber verwendet. Und sozusagen im Gegensatz dazu schaut die Spieltheorie vielmehr auf die Interaktionen zwischen den ganzen Akteuren, die da an der Börse sind, und berücksichtigt auch die Reaktionen von denen bzw. die unterschiedlichen Strategien, die diese Marktteilnehmer verfolgen.
Ich habe in einer früheren Staffel unseres Podcasts mit einem Pokerprofi über dessen Risikostrategie gesprochen. Beim Pokern geht es ja auch sehr stark darum zu antizipieren, wie meine Gegenspielerinnen handeln können. Sind gute Pokerspieler, meinst du auch gute Trader?
Das ist eine interessante Hypothese. Also ich glaube, was vielleicht gute Pokerspieler zu guten Tradern machen könnte, wäre, dass vielleicht einerseits sich sehr gut selber kontrollieren können. Ich glaube, sozusagen, um auch ein guter Trader zu sein, ist wahrscheinlich auch jede Menge Sitzfleisch notwendig, um sozusagen in unterschiedlichen Marktphasen die Ruhe zu bewahren. Ich würde jetzt mal grob sagen, dass ein Pokerspieler, wenn er jetzt an einem Pokertisch sitzt, vermehrt vielleicht auch physische Merkmale, Körpersprache und so weiter von einzelnen Personen versucht zu deuten, um sozusagen dadurch seine eigene Strategie zu verbessern. Ich glaube, im Finanzmarkt geht es vielleicht eher um ein ganzes Kollektiv von Personen, die man vielleicht auch nicht direkt beobachten kann, weil es einfach sozusagen ein komplettes Kollektiv ist, das sozusagen sich mehr oder weniger die Börsen bewegt. Ja, aber ich glaube sozusagen, was auf jeden Fall dafür spricht, dass die Person ein guter Trader auch sein könnte, wäre sozusagen Eigenschaften wie Ruhe in gewissen Marktphasen zu bewahren, sich selbst sehr gut zu kennen und vielleicht auch sich bewusst zu sein über mögliche kognitive Verzerrungen, die man selber hat. Ich glaube, da könnte vielleicht überlappende Eigenschaften existieren.
Wir haben uns jetzt einmal eine kleine Grundlage darüber geschaffen, was die Spieltheorie eigentlich ist. Wie konkret die Spieltheorie in der Praxis angewendet werden kann oder auch nicht, das hören wir uns nach einer kurzen Pause an.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Wie der Name Spieltheorie ja schon verrät, geht es hier zunächst um theoretische Annahmen. Aber Stefan, gibt es jetzt eigentlich auch ganz konkrete praktische Ableitungen für den Börsenhandel? Kommt da eine Traderin zu euch an die WU und sagt, ich habe da von dieser Spieltheorie gehört, helft mir bitte, wie ich besser traden kann?
Ich würde sagen, der Nutzen ist mal grundsätzlich bedingt. Was man vielleicht trotzdem nicht vernachlässigen darf, ist sozusagen, dass man es als Tool zu weiteren anderen Modellen vielleicht verwenden kann. Ich denke mir zum Beispiel jetzt auch, oft wenn man bei einer Firma ist, die Vermögen verwaltet, gibt es da vielleicht auch eigene interne Restriktionen, die zum Beispiel in gewissen Marktphasen auftreten können und dann vielleicht schon zu prognostizieren, wie sozusagen das eigene Risikomanagement vielleicht in gewissen Situationen agiert, ab wann man vielleicht erhöhte Risikolimits selber in einem eigenen Investmentfonds bekommt oder so. Ich glaube, wenn man sowas vielleicht zu einem gewissen Grad durch die Spieltheorie abschätzen kann, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit. Ich glaube, was auf jeden Fall, und nochmal, wir kommen da vielleicht mehr in Richtung die Verhaltensökonomie, die gewisse Abwandlung ist von der Spieltheorie, wo man sich vielleicht vermehrt auch mit kognitiven Verzerrungen beschäftigen sollte. Also sozusagen der Mensch selber hat psychologische Einschränkungen, denen man sich auf jeden Fall bewusst machen sollte. Wie gesagt, ist alles ein Teil der Verhaltensökonomie. Und ich denke mir, zu einem gewissen Grad könnte man vielleicht auch eigene Simulationen durchlaufen, wie man in bestimmten Situationen vielleicht auch reagiert. Das würde ich sagen, ist mal vielleicht nicht ganz direkt zur Spieltheorie, die ja ursprünglich eigentlich ein mathematisches Modell sozusagen wiedergibt, dass man es auf das vielleicht direkt beziehen kann. Deswegen würde ich sagen, der direkte Nutzen ist wahrscheinlich relativ limitiert, auch aufgrund vielleicht von den Annahmen. Aber sozusagen Ableitungen davon könnten vielleicht unter Umständen nützlich sein, tatsächlich für einen Trader.
Okay, wir haben jetzt von einem professionellen Trader, einer professionellen Traderin gesprochen. Gibt es jetzt auch Lehren, die mir als Kleinanleger weiterhelfen?
Gute Frage. Also ich glaube, als Kleinanleger hat man vielleicht sogar teilweise gewisse Vorteile, die man nutzen kann im Verhältnis zu einem professionellen Investor. Zum Beispiel gibt es dieses jährliche Performance-Chasing von Fondsmanagern, die mehr oder weniger innerhalb von einem Kalenderjahr idealerweise eine attraktive Rendite erwirtschaften. Großteils auch aus Eigeninteresse einfach nur, weil dann vielleicht eine Bonuszahlung in Aussicht steht oder vielleicht wollen sie gewisse Performance liefern, um nicht ihren Job zu verlieren. Das heißt, da gibt es vielleicht zum Beispiel gewisse Anreize von professionellen Investoren, gegebenenfalls vielleicht sogar größere Risiken zu nehmen, als man als tatsächlich für nützlich finden würde. Und wenn man jetzt Privatanleger ist, Kleinanleger, hat man vielleicht nicht unbedingt nur diese jährliche Sicht, sondern kann sich vielleicht auf eine langfristige Sicht mit einem langfristigen Denken fokussieren. Und das zum Beispiel gibt vielleicht auch einen Vorteil, den man als Kleinanleger hat im Verhältnis zu professionellen Anleger. Ich glaube sonst, welche Lehren gibt es noch? Also wir haben vorher zu dem Pokerspieler ein paar Worte gesagt. Ich würde mich da wahrscheinlich wiederholen, also dass sozusagen sicher viel Sitzfleisch notwendig ist, dass man sich den eigenen kognitiven Verzerrungen bewusst ist und einfach sozusagen langfristig orientiert ist und sich nicht vielleicht von unterschiedlichen Marktphasen zu unnötigen Trades verleiten lässt. Da gibt es das bekannte Sprichwort, hin und her macht Taschen leer. Ja, dass man sozusagen sich dem bewusst ist.
Du hast jetzt schon öfters diese kognitiven Verzerrungen angesprochen. Ich würde am Ende noch einmal gerne darauf zu sprechen kommen, weil die Spieltheorie baut ja darauf auf, dass wir uns an Regeln halten und vor allem vernünftig handeln. Also es ist auch ein mathematisches Modell. An der Börse handeln aber Menschen, die sich jetzt nicht immer an die Mathematik richten, sondern die Emotionen mitbringen, die ihre Handlungen oft in irrationaler Weise beeinflussen. Wie geht man damit um?
Es gibt unterschiedliche kognitive Verzerrungen, also ich nenne vielleicht mal ein paar. Zum Beispiel ein ganz bekannter ist der Rückschaufehler. Wenn man jetzt klassischen vielleicht Anleger betrachtet und sich der zum Beispiel heute ärgert, warum man nicht doch Bitcoin gekauft hätte vor 10, 15 Jahren, weil es jetzt im Nachhinein scheinbar so offensichtlich war, dass der Kurs explodiert vielleicht über den Zeitraum, dann ist das ein klassischer Rückschaufehler oft, weil man sich denkt, die Informationen waren viel deutlicher zum damaligen Zeitpunkt, als sie das tatsächlich waren. Was auch oft am Finanzmarkt zutrifft, ist sozusagen, dass es eine gewisse Selbstüberschätzung gibt von Investoren, dass sie glauben, dass sie bessere Entscheidungen treffen können als der Durchschnitt. Und das ist ja oft sozusagen, dass das notwendig ist, um eine Überrendite im Verhältnis zum Gesamtmarkt zu schaffen. Da gibt es ein interessantes Beispiel. Gab es mal eine Umfrage, was jetzt nicht direkt auf den Finanzmarkt betrifft, aber eine Umfrage, die hat ergeben, dass mehr als 50% der Personen glauben, dass sie überdurchschnittlich Auto fahren können. Was vielleicht auch ein bisschen das reflektiert, dass eben diese Selbstüberschätzung auch einfach beim Menschen existiert. Vielleicht ein Beispiel noch, das sich wieder mehr auf den Finanzmarkt bezieht und aus der Prospect-Theorie kommt, ist zum Beispiel die Verlustaversion. Das ist einfach die Tendenz, dass man Verluste höher gewichtet als Gewinne. Ja, und da gibt es zum Beispiel auch ein interessantes Experiment, wenn man zum Beispiel die Chance hat, ob man sicher 50 Euro erhalten will oder zu 50% 100 Euro und zu 50% 0 Euro erhalten will als zweite Option, dann wollen die Personen, die Befragten in der Regel lieber die sicheren 50 Euro. Wenn es jetzt aber zum Beispiel um ein negatives Ereignis geht und es gibt wieder zwei Optionen, wo es zum Beispiel, wo man zu 50% 0 Euro bekommt und zu 50% minus 100 Euro oder als andere Option sichere minus 50 Euro, dann wählen da eigentlich tendenziell die Leute lieber eher die 50-50 Chance, weil ein sicherer Verlust mehr wehtut, wie im Verhältnis zum Beispiel, das ich vorher genannt habe, als ein sicherer Gewinn von 50 Euro.
Hast du noch ein paar Beispiele für uns, wie diese kognitiven Verzerrungen ganz konkret in Anlegesituationen zum Tragen kommen?
Es gibt zum Beispiel noch den Anker-Effekt und der besagt mehr oder weniger, dass sozusagen der Einstiegspreis und vielleicht auch aktuelle Gewinne oder Verluste oft als Grundlage für die Einschätzung der Aktie dem Unternehmen verwendet werden, was eben oft ein Fehler ist, ja, weil die Entscheidung sollte sozusagen rein vom Unternehmen abhängig sein, also von der Marktstellung, von der Entwicklung, von der Bilanz, aber nicht unbedingt mit dem Kurs, zu dem man gekauft hat.
Und auch nicht mit der Kursentwicklung. Also wenn ich sage, diese Aktie hat im letzten Monat um 100% zugelegt, sollte das dann auch nicht meine Entscheidung beeinflussen?
Nicht unbedingt eigentlich, ja, weil es die zugrunde liegenden ökonomischen Daten sind, die wichtig sein sollten. Wenn sich das Unternehmen einfach ökonomisch tatsächlich deutlich verbessert hat oder vielleicht anderer Wettbewerbsteilnehmer ausgeschieden ist aus dem Markt und sozusagen die Marktlage eine andere ist und das Unternehmen dadurch vielleicht zu einem gewissen Grad eine Monopolstellung oder sonstiges hat, ja, dann wird das auch überhaupt keine Rolle spielen, weil das Unternehmen vielleicht einfach viel lukrativer noch für die Zukunft geworden ist. Und das ist einfach, was der Preis vielleicht auch zu einem gewissen Grad spiegeln kann.
Wir sind jetzt von der reinen Spieltheorie als mathematischer Disziplin sehr stark zur Verhaltensökonomie gekommen, die sehr stark die Psychologie mit hereinholt. Würdest du sagen, ist eine rein spieltheoretische Sicht auf Anlegerentscheidungen eigentlich überholt?
Ich würde sagen, es hängt sehr viel mit den Annahmen an und ich glaube, nachdem einige von den Annahmen nicht wirklich getroffen werden können zu einem gewissen Grad, es sind Grundannahmen, aber deswegen würde ich sagen, ist es vielleicht ein weiteres Tool, das zu einem gewissen Grad interessant sein könnte, aber ich glaube, wenn man jetzt direkt am Finanzmarkt investieren möchte, wäre es vielleicht sozusagen keine Hauptgrundlage, anhand von diesen Modellen Investmententscheidungen zu treffen.
Die Spieltheorie geht von Anlegerinnen aus, die immer vernünftig handeln und rationale Entscheidungen treffen. An der Börse sind aber immer auch Emotionen und kognitive Verzerrungen im Spiel. Denn am Ende sind wir Menschen und handeln nicht nach mathematischen Modellen. Danke, Stefan, für das heutige Gespräch.
Ja, vielen Dank, Michael.
Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, auch unsere heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Michael Windisch. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale, von Ibiza bis Ischgl. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.